jetzt, pass auf. Ja, bei mir glaube ich auch, wenn die, wo wir gerade hier wieder auf der Uhrzeit-Page sind, ja.
Ja.
Ich hab tatsächlich meinen ersten Einkauf getätigt. Der, ja, Mann, der,
der teuer ist?
Wie nennt man das? Ja, ein bisschen teurer ist auf jeden Fall. Pass auf, was ist
das hier? Okay. Das Lustige ist, wenn wir auf dieser Uhrzeit.de, das ist ja die Seite, wo wir immer die Uhrzeiten nehmen, da sind halt diese Uhren zu sehen und ich habe auch was zu Uhren zu erzählen. Erzähl du erstmal.
Pass auf, also die Zuhörer können es natürlich jetzt hier kein High-Class-Video-Content, ja, aber ich werde das Ganze mal auditorisch beschreiben. Und zwar habe ich hier eine cremefarbene Box vor mir mit. Okay. Mit einer Krone drauf, mit 5 Punkten. Ich weiß nicht, Icke, du kannst die über FaceTime sehen natürlich.
Ja.
5 Punkte, ich mach die Box mal auf. Da drin befindet sich eine kleinere grüne Box.
Okay.
Ja, ebenfalls mit einer goldenen Krone mit 5 Punkten.
Ja.
Und ja, dann habe ich hier mein zukünftiges Chronometer drin, Digga.
Oh. Okay. Die Krone mit den fünf Schnubbels oben dran. Der Name dieser Marke, der reimt sich auf Schmolex, oder?
Könntest du mal sagen.
Rolex, ja. Schmolex.
Das ist jetzt nicht hier, ich will nicht den Podcast direkt mit Flexen beginnen, aber ich werde hoffentlich in Zukunft pünktlich sein. Ist doch was, oder? Das ist doch schon mal ein Grund, um pünktlich zu sein, ein Grund, um on time zu sein.
Ey, und ja, es ist wirklich kein Witz. Aber ich habe vor anderthalb Wochen meinem besten Kumpel, den ich während meines Volontariats bei ProSieben kennengelernt habe, eine Uhr präsentiert, die ich mir gekauft habe. Und ich komme bei ihm rin. Und er sagt, tschüss, Digga, hast du dir eine Rolex geholt? Und ich sage, nein, es gibt nämlich von Casio für 56 Euro eine Uhr, die hat eine ähnliche Ziffernblatt. Und die sind grün und so ein schwarz, wie Rolex Schmolex.
There you go, there you go.
Die habe ich mir geholt und das passt einfach so, dass du das Original hast. Geil, Junge, ja, geil.
Ja, ich hab,
Gratulation dazu. Wird mehr wert. Ich habe in meiner Bekanntschaft jemanden, der hat sich das mal als Wertanlage geholt für 4.000 Euro, eine sehr günstige. Ja. Hat er mal nachgeguckt, die kostet jetzt 8. Also.
Ja, also ich sag dir, ich tue solche Einkäufe nicht unbedacht tätigen. Ja? Also ich habe da viel Research, viel Gespräche mit Teammates. Ja? Also wirklich Uhren und alles, was Luxus angeht, ist in den Teambusfahrten, wo wir jetzt echt während dem Trainingslager genügend hatten, immer ein Riesenthema. Ja? Jungs erzählen, okay. Ich habe das gekauft, ich habe die, ne? Und einige Jungs haben halt auch richtig Erfahrung auf diesem Thema. Ja? Und da habe ich mich gut beraten lassen. Ist auf jeden Fall eine das ist ein Investment. Ja? Das war kein irgendwie, um hier als großer Flexer dazustehen, sondern es war ein Investment, eine Wertanlage, ja. Kannst du auch, glaube ich, wenn du mal irgendwann dir Geld leihen musst oder sowas, falls was passiert, kannst du das Ganze bei der Bank angeben. Also ich hab das nicht einfach ohne irgendwie Bedenken getan. Aber Bro, du hast gerade ein krasses Wort gesagt. Volontariat.
Ja.
Ich habe jetzt eine längere Fahrt zur Arbeit. Ich habe die letzten Wochen morgens der Zauberberg von Thomas Mann angehört, der so eine richtige deutsche
als Hörbuch
hohe Literatur, als Hörbuch, ja, und da kam das Wort auch drin vor, das hat mich nur dran erinnert. Ein Volontariat, das ist aber, was ist denn das? Ist das wie eine Ausbildung?
Genau, das ist so, heißt quasi eigentlich Ausbildung nur bei Medienberufen. Du lernst also journalistische Grundlagen. Bei meinem Volontariat habe ich gelernt, wie man eine Kamera bedient, wie man Audio schneidet, wie man all diese Dinge macht. Das ist quasi die Ausbildungsform.
Bist du dafür bezahlt?
Das wollte ich gerade sagen. Früher, also das klingt toll, Volontariat. Eigentlich ist es, wir verarschen dich eine Runde, weil man tatsächlich für den gleichen Job, für den man später ein normales Gehalt bekommt, einfach 1.500 Euro brutto bekommt. Was sehr viel ist. Bei ProSieben hat man 1.500 Euro brutto damals bekommen. Jetzt ist es mittlerweile ein bisschen mehr, aber es gibt auch wirklich richtige Schmargeuner, die beim Volontariat nur 500-600 Euro bekommen haben. Vor einigen Jahren. Also das ist dann wirklich, ja, aber es ist eine coole Ausbildung und ist tatsächlich was wert. Also jemand, der ein Volontariat hat, ist tatsächlich, kann sich eigentlich bei jeder Redaktion irgendwie bewerben und wird zumindest ernst genommen. Das muss ich sagen.
Ja, dann nehme ich dich mal richtig ernst, du Voluntaritär. Ja, und spiel mal das Intro ab, meine erste Folge. Here we go.
Let's go!
Yeah. Yeah.
Ja, Leute, und damit willkommen zurück. Also, wir sagen willkommen zurück euch da draußen.
Welcome back.
We are back in the city, baby. Wir sind nämlich zurück in Vegas, beziehungsweise mein kongenialer Partner auf der anderen Seite dieses Gesprächs. Jakob Johnson ist zurück in Vegas. Jakob, sei gegrüßt, Fullback der Las Vegas Raiders, baby.
Ja, lass diesen Sound noch ein bisschen spielen, Digga. Ich liebe dieses Intro, Mann.
Es ist wirklich geil. Oh, da sind wir beide. Das waren 45 Sekunden. Ja, Jakob, wir sind zurück. Schön, dass du da bist.
Ja, Mann. What happens in Vegas? Season 2. Ja, yes. Neue Energy. Wir sind reloaded. Wir sind back. Football ist back erstmal. Das ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ja. Diese lange Off-Season geht zu Ende. Genügend mit Netflix schauen. Ja. Es gibt keinen Bachelor mehr für euch von jetzt an. Es gibt kein wie heißt es, Love Island oder was für eine Influencer-Variante es da von jetzt gibt. Es ist Football-Time. Eure Wochenenden werden wieder nützlich verwendet. Alright. Von jetzt an ist auch auf Twitter scrollen und Instagram ist jetzt nicht mehr einfach nur verschwendete Zeit, sondern es ist Research für dein Fantasy-Football-Team.
Spielst du Fantasy tatsächlich mit ein paar Jungs? Machst du das?
Für uns Spieler ist das Ganze ja streng reguliert, ja. Das heißt, ich spiele in keiner.
Fantasy-Football auch? Wow.
Ja, so alles, was um Spiele, Wetten und so weiter, da gab es ja viel diese letzte Season. Aber ich habe eine Fantasy-Liga, da geht es nicht um Geld und sowas, da geht es mehr um Ehre. Ja, mit ein paar Jungs, mit denen ich Football gespielt habe, früher in Deutschland. Und da geht es, der Draft ist sogar, glaube ich, heute. Der Draft geht hier nach dem Podcast los.
Ja, das sind mir die Liebsten. Ich habe nämlich aufgehört mit Fantasy-Football am Tag selber. Ach, warte mal, heute ist Draft. Ich war jemand, der hat alles studiert und dann die Autodrafter haben mir meine Spieler weggezogen. Ich bin raus aus dem Business. Ich bin absolut raus aus dem Business. Aber das ist schön, dass ihr uns wieder zuhört, denn wir sind da, weil wir Football lieben. Der eine spielt, der andere quatscht drüber. Und du hast es gerade eben gesagt, es geht um die Ehre. Das habe ich aufgeschrieben in unseren Plan als erstes Schnackthema im Intro, weil ich da die Woche ein bisschen drüber nachdenken musste, weil in Deutschland auch das Thema Ehre im Fußballsport auf einmal ein Thema war. Die Eintracht aus Frankfurt, Stürmer Kolo Muani, hat kurz vor der Deadline gesagt, Leute, ich spiele nicht für euch. Dann hat die Eintracht gesagt, wir geben dich aber nicht ab, du bleibst hier. Am Ende sind sie doch eingeknickt, 95 Millionen PSG hat gezahlt. Aber das war quasi das, was in der NFL schon ein paar Jährchen länger immer mal wieder ein Thema ist. Das Thema Holdouts. Spieler wollen sich neue Verträge, manchmal auch neue Teams beschaffen, wollen weggehen. Wir sehen jetzt gerade Joey Bosa bei den 49ers, trainiert nicht mit. Chris Jones, Kansas City Chiefs, habt ihr alle mitbekommen. Ja. Pass Rusher war letztes Jahr ein Garant dafür, dass die wieder Meister geworden sind. Hat gesagt, ich warte bis Woche 8. Der hat schon auf 2 Millionen Dollar verzichtet, Leute. Damit, dass er bislang aussetzt. Bei dir im Team, Josh Jacobs, der Mann, der Franchise-Tag wurde, 10,1 Millionen hätte er dafür bekommen, war nicht im Camp dabei, hat gesagt, Leute, ich will ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr bekommen, kriegt jetzt irgendwie 11,6 bis zu 12 Millionen. Was ist da los mit der jungen Generation? Ist das ein Generationenthema, Jakob?
Das ist, glaube ich, ein Thema im professionellen Sport allgemein. Ja. Mhm. Sport hat immer das Problem, dass im Vordergrund ja nicht das Geld stehen sollte. Ja. Es geht um die Competition, es geht um den Sport, es geht um den Teamgeist, es geht darum, Meister zu werden und Ringe zu holen.
Genau.
Aber gleichzeitig wird das Ganze ja von jedem anderen um den Sport drumherum, der nicht ein Spieler aktiv auf dem Feld ist, Coaches inklusive, General Manager, die ganzen Leute, die damit verbunden sind, die Hunderte an Leute, die im Gebäude arbeiten, die Leute, die für die NFL arbeiten, alle Leute, die davon profitieren, dass wir uns sozusagen auf das Spiel konzentrieren sollen, ja. Und ich glaube, dieser dieser Narrative ist zu Ende. Ja? Du kriegst es heute nicht mehr verkauft an uns. Du kannst uns nicht mehr erzählen, dass es um den Sport geht und dass wir eine Familie sind und dies und das. Mhm. Und wir lesen und sehen die Nummern, die mit diesem Spiel gemacht werden. Ja? Das heißt, ich bin immer jemand, der, ich habe ein blutendes Herz, ich bin jemand, der 100% ein Teamplayer ist. Ja. Jeder, der in meiner Mannschaft, für mich ist jeder, der für meine Mannschaft spielt, der beste Spieler auf seiner Position. Darum ist es, glaube ich, gut, dass ich nicht in einem Podcast sitze, gerade als aktiver Spieler noch, wo ich Leute objektiv judgen muss. Ja. Weil ich dir immer sagen werde, dass wer auch immer auf meiner Seite ist, der Beste ist. Ja. Das heißt, ich bin nicht jemand, der irgendwie ein Ego-Trip schiebt, aber ich würde jedem Spieler raten, einfach nach seinem Geld zu schauen. Weil am Ende des Tages ist, was wir machen, ist, wir tauschen unsere Gesundheit ein gegen Geld. Das ist die Transaction, ja. Ich gebe dem Sport meine Zeit, ich gebe dem Sport mein Fokus, ja. Ich rede nicht mit Familie, ich sehe meine Freunde nicht für Wochen, Monate, Tage, stecke alle meine Energie da rein. Das ist, was ich eintausche für Geld, für meine Bezahlung. Und nicht nur meine Zeit jetzt wird ja sozusagen dafür eingetauscht, sondern auch meine zukünftige Zeit. Ja? Zeit, die mir vielleicht an meinem Lebensende sozusagen, die ich weniger habe als jemand, der jetzt diesen Sport nicht macht. Oder die Zeit, die mir fehlt, die ich nicht mehr irgendwie was mit meinen Knien machen kann, ja, mit meinen Schultern machen kann, etc. Wo ich irgendwie dann eben eingeschränkt bin in meiner Lebensexperience, weil ich euch diese Experience, diese Zeit gegeben habe. Und da sag ich jedem Spieler eiskalt, also das tut den Fans natürlich weh, aber du musst nach deinem Geld schauen, ja, du musst nach deinem Hack schauen. Das ist ein Business hier leider. Und es ist schwer, aber ich kann dir sagen, dass wir oder die meisten Spieler zumindest da eigentlich immer auf der Seite der anderen Spieler sind, weil jeder versteht es.
Verstanden.
Das wird nicht persönlich genommen, ja. Das ist nicht irgendwie was ich dir schlecht ansehe, wenn du sagst, hey, ich muss diesen Holdout durchziehen, weil ich nach meinem Value schauen muss. Ist auch was, glaube ich, im Leben allgemein gut ist, wenn du deine Boundaries so setzen kannst, dass du Leute zwingst, deinen Wert zu respektieren. Auch in alltäglichen Situationen und Verhandlungen. Ja. Jemand, der BWLer ist und der irgendwo, keine Ahnung, bei Porsche im Vertrieb oder sowas arbeitet, der macht das Ganze ja nicht anders. Das ist so ein bisschen meine Sicht darauf. Ich meine, du hast ja auch gelernt, bei euch im Business gab es ja auch krasse Veränderungen, Verschiebungen. Stimmt, und so weiter, wo man auch auf seinen Value schauen muss, ja.
Das war vielleicht das nett, aber ich frage mich, liegt das daran, dass, weil ich mich das ja auch frage, ich bin jetzt einfach schon so lange Journalist, dass es mir schwer fällt, die Fanbrille ohne meinen Hinterkopf noch aufzusetzen. Mhm. Also ich habe halt einfach zu viel gelernt über die ganze Zeit. Ich frage mich, woran das liegt, dass es jetzt Fans hier fühlt und aber auch in der Realität eben dadurch, dass wir Social Media haben und auch mehr Media haben. Früher gab es drei Fernsehsender, heute gibt es 300. Jeder will seine Story schreiben, also bewertet auch jeder. Du hast nicht mehr auf einer Plattform die Bewertung, sondern auf 300.
Hunderten, ja.
Ja, genau. Ja, wirklich. Liegt es daran, dass es professioneller geworden ist? Also früher war halt, das ist ja nicht immer nur ein Klischee, sondern früher war halt so ein, ich nehme wieder einen Fußballer zur Hand, weil den alle verstehen, Mario Barça, so ein klassischer Typ, der abends in die Kneipe gegangen ist und zwar 5 Tage die Woche, obwohl er 5 Tage die Woche trainiert hat. So, liegt das daran, dass ihr das halt nicht nur nicht mehr machen könnt, sondern dass für normale Menschen sich dieses Leben halt noch so weiter bewegt hat und dass das alles für euch Sportler professioneller und auch ernster geworden ist? Ist das überhaupt so? Oder ist das eine falsche Annahme, warum die Kluft immer größer wird? Weil Leute verstehen es nicht mehr da draußen.
Ja, ich denke, es ist zweierlei. Also auf der einen Seite hast du natürlich, dass wir auf jeden Fall zu den Top 1% Verdienern gehören, ja. Also ich muss mich das Ganze auch immer wieder erinnern. Ich meine, das Intro vom Podcast heute hat wahrscheinlich nicht geholfen, ja. Aber es sind schwere Zeiten gerade in der Welt, ja. Die Corona-Krise ist gerade erst so vorbei gewesen, ja. Leute sind immer noch am Struggeln hier draußen. Und wenn du dann eben diese Nummern hörst und diese Beträge, um die es da geht, da denkst du natürlich, der hat ja genug oder sowas. Worum geht's denn da? Niemand sieht aber gleichzeitig, oder es ist ein bisschen schwer für die Leute, das Ganze gleichzeitig einzusetzen, wie die Teams und die Liga natürlich um noch viel astronomisch größere Nummern sich streitet, ja, und genau, umkämpft. Ja. Also die Kohle, ja. die Kohle ist da. Und wir als Spieler sind halt ein bisschen näher an diesen Nummern dran, ja, und sehen, die Relation für uns ist da ein bisschen anders. Ja. Wenn du jetzt mich fragst, von einem Jahr, vor zwei Jahren oder sagen wir 2019, als ich in Deutschland am Kellnern war, da hätte mir wahrscheinlich die Hälfte, ein Viertel, Bro, da hätte...
Hättest du von dir träumen, wenn dir jemand gesagt hätte, du bist jetzt ein Viertel von dem, was du heute bekommst, dann hättest du gesagt, exactly. Digga,
glaub ich was nicht. Muss ich tun? Ja. Sign me up, so, keine Frage.
Ja.
Aber wenn du eben diesen Weg gehst und die Opfer bringst dafür, ja, und dann gleichzeitig die Nummern siehst, die Teams damit verdienen, die in dem Sport allgemein verschoben werden, wie wichtig der Sport auch ist für alle möglichen anderen Industrien, ja, also du bist im Fernsehen, du bist ein bisschen näher dran. Sport ist so ziemlich der Hauptgrund, warum Leute Fernsehen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch andere schöne Programme gibt, die sehr sehenswert sind. Aber der Sport ist sehr wichtig, besonders hier in den USA. Also es gibt hier 24 Stunden am Tag TV-Programme, wo es um nichts anderes geht als Sport. Ja. ESPN läuft den ganzen Tag, im Barbershop läuft es den ganzen Tag. Ja. Du gehst in die Mall, die Fernseher sind an, ESPN läuft. So, die Leute brauchen was, um einzuschalten, um zuzuschauen. Mhm. Und damit ist halt eben auch viel, viel Power verbunden. Ja. Und wenn du da als Spieler eben auf deinem Wert beharrst, dann werden diese Nummern eben recht schnell sehr groß. Und gleichzeitig glaube ich, dass einfach die Kultur sich geändert hat. Ja. Zu den Zeiten, die du angesprochen hast, Mario Basler, ja, die klassischen Männer, ja, das war hier im Football ja nicht anders, so in den Oldschool-Tagen.
Ja, die Troy Aikman und so, Brett Favre. Ja.
Aber es ist, wie du gesagt hast, die Wissenschaft, die Sports Science, was von uns Spielern erwartet wird, wie viel wir da reinstecken, auch in der Offseason, ist komplett anders. Digga, früher, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, einer von diesen OG Hall of Famern, ich habe so einen alten Football Life oder sowas über den angeschaut. Da kam ein Clip, ein alter Clip vom Fernsehen aus der Zeit, wo die Leute gesagt haben, oh ja, er ist so dedicated zum Sport, er trainiert sogar in der Offseason.
Also
come on, also bei aller Liebe für die ganzen die Oldschool-Spieler, für die OGs, auf deren Leistung ja unser heutige Salary beruht, ja, der Grund, absolut, warum unser Sport so wichtig ist wegen den OGs, die es gemacht haben, aber die Jungs hatten andere Jobs in der Offseason, da hat niemand in der Offseason war da um 6 Uhr morgens bei Bomberitos, um irgendwie Sprinttraining zu machen, heißt, das Commitment, das Time-Commitment hat sich verändert. Gleichzeitig, damals hast du dir gedacht, ja gut, ich spiele Football, ne, meine Schulter tut ein bisschen weh oder sowas, ich habe vielleicht eine Gehirnerschütterung oder da, denkt man sich drum. Heute kennen wir die Konsequenzen besser, ja. Wir wissen, was der eigentliche Preis ist. Ich glaube, die Spieler früher haben den eigentlichen Preis nicht gewusst. Genauso im Fußball, ja. Ich denke, viele von den Fußballern, da hat man halt auf dem Rasen rumgehackt, die haben ja auch später alle Probleme mit den Knien, mit den Knöcheln etc., und es sind eben alles Dinge, die früher nicht in den Preis einkalkuliert waren, die heute mit reingerechnet werden. Ja? Und darum sage ich mal, yesterday's price is not today's price. Today's price. Okay? Okay, das ist nicht anders in unserem Podcast-Game.
Yesterday's price is not today's price. Das kennt alle daraus, habt ihr schon mal gehört.
Das ist nicht anders bei uns im Podcast-Game, Dicke. Also, ich sag's dir, gestern der Preis von letzter Season, der Preis von letzter Season ist nicht der Preis von dieser Season. Damit kommt, da ist unsere Verantwortung mit einem berechnet, Digga. Mein Setup hier, du siehst hier die Jakob Johnson Studios, mein Mikrofon.
Deins ist richtig gut,
wenn du bist kein ernstzunehmender Podcaster, wenn du dein Mikrofon in der Hand halten musst, okay? that's facts. That's absolute facts. Ja, ich habe hier mein Podcast Setup. Bam, bam, bam. Darum, yesterday's price is not today's price. Ja, pay the guys und fertig ist es.
Ich kann das nur einmal noch sagen, weil natürlich auch jetzt wieder Leute es falsch verstehen wollen, wie auch immer ihr das interpretiert. ich bin ja viel unterwegs. Das ist ja mein Privileg in meinem Job, dass ich echt viele sehen habe. Trainingscamps, ich kann dich beobachten, wenn du mal in Stuttgart bist, darf mal zu dir mit nach Hause. Und es ist, also du hast es schon gesagt, früher war das halt wirklich ein Football, American Football, darüber rede ich jetzt, ein 5-6-Monats-Sport. Jetzt ist es halt ein 13-Monats-Sport, weil du wirklich, du musst dein Leben schon sehr danach ausrichten. Und ja, ich weiß, dass das schwer nachvollziehbar ist oder dass das dadurch nicht gerechtfertigter wird, dass manche Leute sich komisch benehmen, Holdouts machen, um den Bogen auch wieder zu schließen, auch beim Fußball Leute sich wirklich komisch benehmen, aber ey, wir haben alle mitbekommen, dass die Welt eine andere ist und auch wenn man es manchmal nicht versteht, kann ich immer nur dazu raten, dem Menschen zugewandt zu sein, weil niemand ist böse geboren und die Leute, die Sachen machen, die man selber nicht versteht, die sind nicht immer böse gemeint.
Yo, ich rede jetzt direkt zu dem König von Saudi-Arabien, okay? Wer auch immer für das Sportdepartement zuständig ist, respectfully, ja? Eure Majestät, American Football ist ein super Sport, der, glaube ich, auch auf der arabischen Halbinsel gut ankommen würde.
Durchaus.
Wenn ihr jemand braucht, der bei euch Football spielt, für den billigen Preis von knapp 100 Millionen Dollar, call me, okay?
Ruf mich an. Mal, du bist ja richtig auf der Juckel. Das ist ja schon Mid-Season-Form, Baby. Mid-Season-Form.
Ey, yo, du verstehst nicht, was diese Nummern ausgelöst haben bei uns im Lockerroom, als wir darüber geredet haben.
So?
Hold on, die Zahl nehmen. Wie viel?
Ja.
What?
Ja. Krass.
What?
Krass.
Yo. Anders. Anders,
Thema,
was da am Fußball abgeht.
Die Saudi-Transfers. Okay.
Ja, also hier wurde mal. Das ist, was es braucht, um ein paar American Football Jungs für den Fußball zu begeistern, ja? Ein paar dicke Verträge.
Geil, ey. Da fallen die Dog Days im Trainingscamp sozusagen leichter, weil es was zu schnacken gibt. Und da warst du natürlich im Fokus als jemand, der sich ein bisschen besser mit Fußball auskennt als der average amerikanische Footballspieler.
Ja. Digga, wir hatten tatsächlich einiges an Fußball-Action diesen Sommer, der bei uns beredet wurde im Lockerroom.
Es gab ja noch ganz Schlimmes. Stimmt.
Also bevor wir in das ganz Schlimme gehen. Es war Frauen-Weltmeisterschaft.
Weltmeisterschaft, ja.
Wichtiges Thema. Die Amis haben wer hat gewonnen? Weißt du spontan? Ist jetzt fucked up. Ich putte dich jetzt richtig auf
Gott,
den Spot.
Im Finale war England. Oh Gott, das ist jetzt mega peinlich. Das müssen wir rausschneiden. Oh Gott. Ich habe es nicht. Ich habe einfach zu viel Arbeit.
Ja, du hast gearbeitet. Das ist ja alles in Ordnung. Ja?
Oh Gott. Oh Gott. Also
Spanien. Das habe ich gewusst.
Oh Gott, natürlich.
Weil da gab's diesen Skandal.
Mein Kopf arbeitet einfach nicht richtig.
Alles gut. Ich hätte dir sagen müssen, dass ich auf. Du bist ja Profi. Du bereitest dich auf Football vor, weil wir über Football reden eigentlich.
Ja.
So, das ist dein Out. Das ist deine Excuse, die ich jetzt hier mal hinschmier. Anyway, aber die Frauenweltmeisterschaft bei uns ist natürlich ein Thema, ja. Weil Amis, immer alles, wo Amerika geschlossen irgendwo competet, ja, da sind die Amis dabei. Die sind vielleicht keine Fußball-Experten, kennen sich null aus, aber so, ja klar, our girls are gonna win this one, ja.
Natürlich.
Hat natürlich auch nicht geklappt.
Frauenfußball, Staple, amerikanische Nationalmannschaft, häufig Weltmeister geworden. Ja. Also jahrelang sehr, sehr gut gewesen, bis zu dieser WM.
Ja, ich sag dir tatsächlich, unser Special Teams Coordinator, seine Tochter spielt am College Fußball. Und ich glaube, sie haben letztes Jahr sogar deren National Championship oder sowas gewonnen. Ja, der war komplett aus dem Haus. Jedes Special Teams Meeting redet er von my daughter scored 2 goals. Und
geil, komplett okay, krass.
Fußball, weswegen ich es gesagt habe, es gab noch diesen peinlichen Moment. Eine deutsche Bundesligamannschaft war hier in Vegas und hat hier gespielt. Und natürlich wurde ich als Deutscher gefragt, ob ich nicht hinschauen möchte, das Spiel anschauen möchte mit ein paar von meinen Teamkollegen. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht in das Maul, wie man in Stuttgart und Umgebung sagt. Darum habe ich diese Tickets natürlich dankend angenommen. Die Tickets kamen mit einem Jersey. Mit einem kostenlosen Jersey, ja. Nochmal, ich sag jetzt nicht nein zu einem kostenlosen Jersey, ja. Und danach hatten wir die Chance, ein paar von den Spielern auf dem Feld Hallo zu sagen. Ja, die Chance habe ich auch mitgenommen, ja. Und natürlich habe ich mich gefreut, Mats Hummels zu treffen, ja. Und die ganzen anderen Jungs hier. Und davon sind ein paar Bilder im Internet gelandet. Nicht jeder fand's gut, ja. Gerade in Stuttgart sind die Bilder nicht so gut angekommen, aber it is what it is.
Verkauft! Alles verkauft! Sellout!
Ey, Sellout!
Borussia Dortmund für euch da draußen war zu Gast in Vegas.
Und du siehst, dafür, dass ich ein Sellout bin, hat es nicht mal diese Millionenbeträge gebraucht. Ja, nur ein kostenloses Jersey und einen feuchten Handshake.
Oh Mann, ja, aber ey, du hast es beschrieben. Man ist dann eingeladen und natürlich als Deutscher, also für alle, die sich darüber echauffiert haben, ich glaube, das haben die Leute wirklich durchschaut, dass das halt einfach, das ist auch einfach Freundlichkeit. Also jeder weiß, dass du diese Trikot hoffentlich weiter verschenkt hast. Ich habe mal ein FC Bayern Trikot geschenkt bekommen. Das habe ich tatsächlich einfach einem Kumpel geschenkt, weil ich Bayern
fan. Dude, ich habe, glaube ich, 4 Stuttgart Jerseys, ja, Custom, Jakob Johnson, Shoutout an Stuttgart, schicken mir jedes Jahr ein Jersey zu. 2 sogar manchmal. Ja. Die haben dieses Diversity und Vielfalt Jersey.
Das
auch
hattest noch. Du mal an, genau, das war cool. Ja.
Genau, habe ich die schwarze und weiße Version mit dem Regenbogen. Brustring.
Der weiß mit dem Regenbogen in der Mitte, ja, das ist geil. Das sieht echt cool aus.
Ich habe aber auch ein Hertha BSC Jersey mit Jakob Johnson hinten drauf von meiner Wette, die ich gegen Björn verloren habe. Ich habe ein Bayern München Jakob Johnson Jersey, das mir beim Super Bowl vor 2 Jahren in die Hand gedrückt wurde von den NFL Executives, weil die da irgendwie gerade einen Deal mit Bayern gemacht haben. Mhm. Und dann jetzt habe ich noch das Borussia Dortmund Jersey.
Jeder deutsche Sportler hat ein Bayern München Jersey. Das ist einfach. Also ich habe ein Mario Basler Jersey, FC Kaiserslautern in Blau. Ich habe ein Hertha BSC Jersey, aber mit Name Dommisch drauf, weil ich da als Praktikant und als freier Mitarbeiter den Videobereich gemacht habe. Damals nannte man mich aber noch nicht Icke. Und ich hab jetzt bekommen von Werder Bremen, die haben bei den Ladies haben die eine Dame, die heißt Hausicke. Und die hat mir ein Trikot von sich geschickt, weil sie sagte, ja, da steckt ja Icke drin. Der Icke in Hausicke. Das fand ich super lustig.
Nice.
Shoutout an der Stelle. Das fand ich richtig, richtig lustig. Und ich habe tatsächlich auch ein Union-Jersey, weil wir mal im Stadion in Union unsere Saisoneröffnung gemacht haben mit RAN NFL damals. Also das sind meine Fußball-Jerseys. Und ich hoffe an der Stelle, das sage ich hier schon mal, da habe ich heute auf der Bahnfahrt aus Frankfurt, gestern ELF-Spiel in Frankfurt gehabt. Ich bin mit Mattes Oberbach zurückgefahren und habe gesagt, boah ey, ich hoffe, dass mir Jakob irgendwann mein drittes Jimmy Garoppolo-Jersey besorgt mit Unterschrift, weil ich habe schon ein 49ers-Jersey, ich habe das Patriots-Jersey in Blau mit Jimmy Garoppolo, da war er nur Backup.
Nice.
Und ich werde mir jetzt auch ein Raiders-Jimmy Garoppolo holen als G-Lieber in Deutschland. Brauche ich das.
Brauche ich unbedingt. Ich weiß nicht, was es jetzt über meine Persönlichkeit sagt, aber alle meine Jerseys haben meinen Namen hinten drauf. ich habe nur mich selber als Jersey.
Geil. Das heißt einfach, dass du ein Star bist. So ist das. Wenn man Jerseys mit seinem eigenen Namen drauf hat, ist man ein Star.
Brr. Right.
Geil, ey. Geil. Ja, wir sind schon wieder gut am Verquatschen. Ich würde sagen, wir atmen mal kurz durch und dann wenden wir uns ein bisschen dem American Football zu. Ihr habt es ja mitbekommen. Season geht wieder los.
Wo wollen wir einsteigen? Wir haben ein paar Themen an Bord.
Auf jeden, ja. Wir haben eine viel zu lange Themenliste. Ich habe es befürchtet, dass wir heute erstmal ein bisschen schnacken. Und da habe ich noch nicht einkalkuliert, dass du heute schon vollkommen aufgejuiced bist.
Let's go!
Eigentlich sind wir fast durch, aber Dog Days im Trainingscamp. Was ging ab? Yeah. Ich frage einfach mal so, wie hart ist es? Ich musste wieder Bilder sehen und habe mir gedacht, Alter, bei euch wieder 40 Grad, ihr wieder da draußen. Mann, oh Mann, du.
Ja, also Trainingslager in Vegas ist immer voll 500 Grad Backofenstufe. Ja, also hier wirst du gut gechowbroiled von oben und unten. ich glaube, unser heißester Trainingstag war wieder 100, 110, 115 Grad, sowas um den Dreh.
Wow.
Wir hatten Joint Practices mit den 49ers hier in Vegas. Wir hatten Joint Practices mit den Rams in LA. Das war ein entspannter Trip. Wir waren in LA die ganze Woche. Da die Gegend, wo die Mannschaft ist, also direkt nördlich von LA, ist echt sehr schön. Die Natur da ist crazy. Wir hatten Zeit genug für einen Beach-Tag. Das heißt, ich war mit ein paar Jungs am Strand in den Wellen drin. Der Pazifik, Mann, der Pazifik ist einfach krass anders. Also ich bin in den Atlantik gewohnt, da unten in Florida, wo ich trainiere.
Ja.
Da ist das Wasser sehr warm. Der Pazifik ist kalt. Ja, der Pazifik ist kalt und die Wellen sind richtig krass. Das heißt, wir waren da drin. Aha. Und dann habe ich zum ersten Mal, Preseason Game 3, habe ich zum ersten Mal in Jerry World spielen können. Das heißt, ich war
Dallas
zum ersten Mal.
Dallas Cowboys oder was?
Genau, ich war zum ersten Mal im Dallas Cowboys Stadion. Es war sehr cool. Also alles ist größer in Texas, wie die Leute es sagen.
Ich habe erst wieder gestern was gelesen, wo Leute verglichen haben, dass alle sagen ja, dass das so die krassesten Facilities sind, einfach weil die ultramodern sind, für die Spieler mega viel aufgestellt wurde. Und eure Facility wird da aber immer auch mit genannt. Deshalb kannst du so ein bisschen vergleichen, was du so gesehen hast und Stadion und so weiter.
Also ich sag mal, unser Stadion ist schon nicht schlecht. Ne? Also das Raiders, das Black Hole, ja, der Death Star ist schon eins der Top-Stadien auf jeden Fall in der ganzen NFL. Aber Jerry World ist einfach so ein Klassiker von diesem Stadion in der NFL, von dem du schon immer gehört hast. Die Dallas Cowboys sind ja hatten ja ihre legendäre Ära, wo sie die ganze USA oder die ganze Welt mit Cowboys-Fantum angesteckt haben. Da zu sein war mal sehr cool. Ja, ich hab Mark angehauen. Ich wollte schauen, weil ich habe gewusst, dass ich in dem Spiel nicht spielen werde. Ob er ein bisschen Zeit hat am Tag vorher. Hat aber nicht hingehauen. Ja, Mark hat leider immer Kinder und Frau. Stimmt, und dann Texas, die Distanzen sind auch anders. Ja, der ist so, komm auf den Sprung vorbei. Der ist 45 Minuten weg von mir. Ja.
Der ist 45 Minuten weg vom Stadion.
20, 30 Meilen oder sowas weg von mir. Ich sag so, Bro, ich fahr doch jetzt nicht auf die andere Seite von der Welt, um kurz Hallo zu sagen. aber es war sehr cool. Genau. Und ansonsten, wieder blessed, Mann. Jahr 5, eine weitere Opportunity, diesen Sport zu spielen. Bin unverletzt durchs Camp durchgekommen, Mann. Ich kann mich nicht beschweren. War sehr cool. Und die Zeit fliegt, aber die Zeit geht sehr langsam. Ja? Also in dem Trainingslager ist echt jeder Tag ist ein Kampf für sich. Ja? Und du musst aus jedem Tag das meiste rausholen, wie es irgendwie geht. Und dich nicht abnutzen lassen von dem Grind, ja, der das Trainingslager ist. Das heißt, du musst trotzdem Wege finden, Spaß zu haben, bisschen Witze zu reißen, ja, locker zu bleiben. Und
du kriegst jetzt schon Erleichterung, oder? Du bist jetzt schon so Veteran, dass du nicht mehr immer da sein musst, oder? Hast du den
Also ich, schon? Ich Veterans müssen, also wir haben keine Rookie-Meetings, ja, ich muss nicht zu Rookie-Meetings gehen oder sowas, aber ich war jetzt dieses Jahr schon überrascht und es hat sich auch komisch angefühlt für mich, dass ich nicht in jedem Preseason-Spiel gespielt habe, ja.
Verstehe.
Ich hab gegen die Rams gespielt, ja, gegen die 49ers hab ich nicht gespielt, ja, gegen Dallas habe ich nicht gespielt. Das heißt, du merkst schon, okay, die Zeit und die Erfahrung wird jetzt schon ein bisschen mit einberechnet. Dafür gleichzeitig, wenn du in Preseason-Spielen weniger spielst, dann spielst du im Training um einiges mehr. Ja? Also ist nicht so, dass du dann komplett geschont wirst. Das sind nur die Reps, die ihr als Fans oder Zuschauer eben nicht sehen könnt, passieren dann in den Joint Practices und Trainingseinheiten.
Ach, krass, gibt es irgendwas, was du neu geedit hast? Irgendwie. Alle reden ja darüber, dass jetzt deinen ersten Carry. Ersten Carry war ein Thema. Die haben viel darüber geschrieben, dass Josh Jacobs dir hoffentlich einen Euro abhebt, weil sein Vertrag auf deine Gap-Blockings beruht. Also da gab es einen Haufen Artikel in den USA, die ich gelesen habe. Und da wird all abgefeiert. Das stand, glaube ich, auch bei The Athletic standet, in deren Final Roster Exemption stand irgendwie drin. Jakob Johnson, bekommt er seinen ersten Carry oder zerstört er einfach weiter Leute? Ihm ist es egal, er ist mit dabei.
Also ich fühle mich natürlich geehrt, wenn Leute sowas sagen, aber ja, das ist für mich kein Act. Ja. Mir ist es ehrlich gesagt echt egal. Ich habe einfach Bock, Football zu spielen und gerade mit der Crew, die wir dieses Jahr haben, macht das Ganze einfach echt sehr viel Spaß. Wir haben super Running Back Room, die ganze Offense insgesamt, man ist einfach ein bisschen noch enger zusammengewachsen, kennt sich jetzt besser mittlerweile nach einem Jahr und ich bin gespannt auf die erste Woche hier.
Was meinst du, wie Josh Jacobs in der ersten Woche aussieht? Hat kein Trainingsspiel gemacht, also kein Preseason-Spiel, kam erst am 1. September hat er offiziell gesigned und ist wieder zum Team dazugestoßen, war 30. August, also vor ein paar Tagen sozusagen. Und du hast gerade beschrieben, ja, ist schon komisch, wenn man nicht so in der Preseason spielt. Josh Jacobs wird sich nicht über zu wenig Workload aufregen, aber ich glaube, Mike Tomlin hatte gesagt, Das ist wie ein Boxkampf. Football ist wie ein Boxkampf und wenn man nicht Sparring macht und nicht mal vorher eine auf die Nase bekommen hat, dann ist das vielleicht schwer, am Anfang richtig ready zu sein und deshalb hat der seine Starter auch viel spielen lassen beispielsweise.
Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall für eine Mannschaft insgesamt. Ja. Also wenn Head Coach sowas sagt, auf die Mannschaft bezogen insgesamt, stimmt es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube fest daran, dass du auf jeden Fall mal hart spielen muss, ja, auch gerade in der Preseason, im Training. Du musst mal einfach richtig 100% geben, damit das Ganze dann auch im Spiel klappt. Ja. Wir sagen immer, Practice Execution becomes Game Reality. Ja. Bevor du irgendwas im Spiel machst, musst du das Ganze erstmal im Training machen. Es gibt nichts, was du im Spiel zum ersten Mal machen wirst. Ja. Wenn du noch nie einen Spin-Move gemacht hast, dann wirst du ihn nicht beim Spiel zum ersten Mal rauspacken. Da ist einfach zu viel Adrenalin und Dinge passieren zu schnell. Ja? Das heißt, du musst sozusagen erstmal dich setten, du musst in deiner Routine sein. Jetzt direkt, um auf deine Frage einzugehen mit Josh, ja, ich will jetzt nicht noch mehr Druck auf Josh seine Schultern setzen, als der sowieso schon immer hat. Aber ich werde dir sagen, er hat die Zeit jetzt sicherlich nicht genutzt in der Offseason, und um faul irgendwo rumzulegen. Ja? So wie ich Josh kenne und was er mir auch gesagt hat, Josh hat hart trainiert. Und als Running Back ist vielleicht mal ganz gut, wenn du mal ein paar Monate wirklich nehmen kannst und Training komplett so machen kannst, wie es für dich am besten ist. Ja?
Verstanden.
Weil wenn du als Mannschaft trainierst, egal wie es läuft, egal wie du speakst und drehst, als Mannschaft ist es immer ein Kompromiss. Ja? Die Trainer, die Strength and Conditioning Coaches müssen immer ein Programm schreiben, was am besten ist für die gesamte Mannschaft. Das ist jetzt vielleicht nicht das Beste für dich als Individuum. Ja? Du hast vielleicht diese eine Sache und diese andere Sache, an der du arbeiten solltest, aber du arbeitest jetzt zusammen als Mannschaft an etwas anderem. Ja?
Interessant.
Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Zeit, die er jetzt weg von uns als Mannschaft verbracht hat, trotzdem gut genutzt wurde und ihm vielleicht auf eine andere Art und Weise um einiges mehr sogar vielleicht hilft, als die Zeit, als wenn er jetzt da gewesen wäre, ja.
Sehr interessant.
So, und was das Ganze Zwischenmenschliche angeht, kann ich sagen, also Josh wurde hier gedraftet, der war ein Draft-Pick hier in Vegas, ja. Das heißt, jeder, der in dieser Mannschaft ist, bis auf die Free Agents, die jetzt neu reingebracht wurden diese Offseason, kannte er davor schon für Jahre, ja, der kennt jeden Hausmeister, jede Putzfrau, jeden Koch und jeden Equipment Manager. Ja, ja. Das heißt, von der Seite mache ich mir da gar keinen Kopf. Und also ich denke, wir haben genügend Trainingseinheiten, um ihn up to speed zu bringen. Und so ein Kerl, wie er ist, macht ihm das gar nichts aus.
Ich frage ganz doof, weil das fand ich gerade tatsächlich eine schöne Beschreibung, also ich verstehe dadurch etwas wieder mehr. Wenn du sagst, so ein Trainingsplan ist für eine ganze Gruppe, individuell würdest du aber selber auf andere Sachen gucken. Jetzt weiß ich natürlich, dass viel Patriots-Luft auch in Vegas weht durch Josh McDaniels und die ja immer exakt das gegenteilige Credo haben. Also it's all about the team. Lässt euch Josh McDaniels das spüren, wie der das fand, dass sein Running Back nicht da war? Oder ist sowas ein Thema? So, oder sag einfach, vielleicht auch nachdem, was du so erlebt hast.
Kann ich sogar sagen.
Ja.
Ein Head Coach isoliert sich von solchen Problemen durch den General Manager. Ja? Also es ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, die viele Head Coaches eben auch machen, dass sie sagen, hey, egal wie diese Situation ausgeht, ja, ich würde gerne mit dir wieder weiter zusammenarbeiten, etc. Ich überlasse diesen Teil dem General Manager oder der Person, die dafür zuständig ist, ja, weil du dich so eben als Head Coach isolieren kannst, egal wie das Outcome kommt. Ja, wenn eine Zusammenkunft stattfindet oder nicht, es beeinträchtigt nicht das potenzielle zukünftige weitere Zusammenarbeiten, wenn es Sinn macht. Ja. Also auch in und auch von Spielerseite, wir machen ja dasselbe. Wir isolieren uns davon durch unseren Agenten. Ja. Wir sagen, mein Agent redet sozusagen mit deinem Agent. So können wir beide uns trotzdem in die Augen schauen, egal wie die Situation ausgeht. Ja. Und überlassen das sozusagen den Nummernmenschen, den Profis, das Ganze für uns zu klären.
Interessant, das nimmt Druck raus, verstehe ich tatsächlich. Oh, das ist aber eine wundervolle Vorlage für eine weitere Frage, die ich habe. Wer hat sich am Ende denn durchgesetzt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist? War das der Trainer oder der General Manager, als man Jimmy Garoppolo doch gesigned hat? Ich umreiße es kurz, weil das war eine Offseason-Story. Jimmy Garoppolo hat sich im Dezember am Fuß verletzt, war raus für die 49ers. Ich glaube, es war früher als im Dezember. Nee, wobei, war Anfang Dezember. Ja, auf jeden Fall hat er sich letztes Jahr verletzt. Kam dann zu den Raiders und man wusste schon, er kommt. Und dann gab es ein paar Tage irgendwie Unsicherheit. Und man dachte, so Vertrag ist noch nicht unterschrieben, was ist da los? Und dann wurde der Vertrag unterschrieben. Aber Jimmy Garoppolo musste nochmal operiert werden am Fuß. Und zwar fast 3,5 Monate nach der Initial-Verletzung. Und ich kann mir vorstellen, also nicht ich kann mir vorstellen, sondern Fakt ist, dass scheinbar in dem Vertrag, zumindest konnte man es so lesen, jetzt drin steht, wenn irgendwas mit deinem Fuß ist, können wir dich für 0 €, für 0 $ entlassen, ohne irgendwie ein Problem zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da nochmal harte Diskussionen waren, weil Derek Carr war schon weg und Jimmy G ist ein guter Mann, ein Mann vor allen Dingen, den Josh McDaniels in New England gedraftet hat, also Belichick draftet, aber Josh McDaniels hat mit dem gearbeitet. Das war der Quarterback, auf den er geschworen hat, auf den Jimmy Garoppolo haben die bei den Patriots so geschworen, dass sie ihn behalten wollten. Sie haben ihn eine Weile behalten, auch als Brady schon so ein bisschen dachte, oh, okay, vielleicht läuft er mit den Rang ab. Also auf den gibt Josh McDaniels ganz sicher sehr viel. Und ich glaube aber, diese Verletzungsgeschichte, wenn dann Ärzte feststellen, oh, da ist noch was am Fuß, wir müssen ihn nochmal operieren, da muss es nochmal, wir machen ein Reibungsgeräusch. Ich hoffe, ihr hört das. Reibungsgeräusch zwischen GM und sportlicher Leitung gegeben haben. So, jetzt habe ich viel erklärt und habe die eigene Frage vergessen. Aber ich glaube, die Frage war, nee. Was meinst
also
du?
Also es ist sowieso es ist schwer für mich zu beantworten, ja. Egal worauf du hinaus willst. Nur ja. Weil du als individueller Spieler jetzt nicht von der geschäftlichen Leitung hier einen monatlichen Bericht dafür bekriegst, wie die Verhandlungen laufen, wo es vielleicht Probleme gibt, wo Dinge gut laufen. Ja. Das hat auch businessmäßig ja nichts mit mir zu tun. Ja,
ja genau.
Das heißt, es ist schwer für mich, dir irgendwie eine Information zu geben, die du nicht schon hast darüber. Mhm. Aber was ich sagen kann, ist halt, dass wir geht halt wieder genau dahin zurück, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Ist Sport Business oder nicht, ja, und wenn du natürlich so eine Klausel in den Vertrag machst, das zeigt dir schon, also es ist eben Business, ja, darum musst du als Spieler halt immer, ja, darum musst du als Spieler immer nach dir selber schauen, die Teams werden sowieso nach sich schauen, ja, die werden sich absichern und was sicherlich auch von der geschäftlichen Sicht auch richtig so ist. Ich bin einfach froh, dass wir Jimmy G haben, Mann. Jimmy ist ein Hammer-Typ, ja. Der Typ sieht aus, wie wenn er jeden Morgen eine Flasche Tough oder sowas auf die Haare macht, ja. die Frisur sitzt bei dem immer.
Oh,
egal
yeah.
In welchem Winkel oder egal ob Period 1 oder Period 18 im Training, ja. Und auch einfach ansonsten ein sehr entspannter Typ. Dazu haben wir haben im Quarterback-Room Brian Hoyer.
Yes, baby.
Deutsche Kollege, mit dem du auch viel zu tun hattest, ja, der war zu Besuch in München dieses Frühjahr und den Rookie Aiden O'Connell, der auch eine super Figur gemacht hat, diese Preseason.
Tschüss, Hype, das heißt, Junge, Hype!
Ja, Mann, das heißt, ich bin gespannt, wohin die Reise geht mit der Crew.
Ja, Jimmy G, ich bin ja großer Freund von ihm und oder großer Believer, Kreuzbandriss 2018, High Ankle Sprain 2020 und jetzt der gebrochene Fuß 2022. In den Jahren hat er die Saison nicht beendet. In den Jahren, wo er die Saison beendet hat, war er ziemlich gut. 2019 waren sie nämlich im Super Bowl, da hat er 16 Spiele gemacht. Die Frage ist halt immer, was man kriegt. Wissen wir noch nicht, was man von Jimmy Garoppolo kriegt oder wissen wir eigentlich, was man von Jimmy Garoppolo kriegt?
Ich sage, du weißt nie, wie im Voraus, wie eine Season laufen wird. Ja, die ganzen Predictions, 99% aller Predictions sind falsch. Ja, sogar bei den Experten. Ja, no shade an die Experten. Aber ja, du weißt nicht, wohin die Reise geht. Ich glaube, niemand hatte die Eagles im Super Bowl letztes Jahr am Anfang von der Season. Und genauso ist es bei dir als Individual, ja, du steckst dein ganzes Herzblut rein, ja, und hoffentlich machen die ganzen Jungs um dich herum dasselbe und die Coaches machen das Ganze sowieso und dann schaust du, wo du hinkommst. Das Ziel für jeden ist das Ding zu gewinnen, ja, und am Ende gibt es einen Gewinner und 31 Leute, die sich anstrengen, das Ding nächstes Jahr zu machen.
Das stimmt. Ich hack noch ein bisschen auf euch rum. Ich hack noch ein bisschen
gerne,
auf euch
rum. Gerne, Digga. Mach weiter, Mann. Dafür sind wir hier.
Weil die Leute natürlich, ich guck dann immer so auf Wettquoten, man guckt immer so ein bisschen im Internet. Ja. Ich hab nochmal geguckt unter den letzten Posts auf dem Instagram-Account und es wird viel gebeeft. Natürlich, Internet ist nur noch Beef. Die Leute sind nicht glücklich mit Jimmy. Vegas sagt 6,5 Siege.
Ja.
Wie viel... Wie viel Motivation braucht man? Wie viel Motivation ist es?
Schau mal, ich sag dir was all diese Dinge fixt. Ja? Das ist gilt für alles im Leben, besonders eben im Sport. Ja?
Ja.
Gewinn. Gewinn einfach. Ja, der ganze Hate im Internet, die ganzen Fragezeichen, der ganze dies und das, das regelt sich alles, wenn du gewinnst. Und Leute, die schon mal gewonnen haben, verstehen das sehr gut. Darum wollen die wieder gewinnen. Ja? Jemand wie unser Head Coach, der dieses Level an Erfolg erlebt hat, der weiß genau, wie sich das anfühlt, was es bringt für dich als Mannschaft, für dich als Individual. Ja? Egal ja. Wer du bist, für unseren Hausmeister. Ja? Es ist anders, wenn du gewinnst. Ja, für alle Leute um dich rum, für deine Familie, für deine Freunde, für jeden. Und was Motivation angeht, scheiß auf Motivation. Ja? Vergiss Motivation. Es gibt Tage, wo ich unmotiviert bin. Ist egal. Ja. Ja, weil ich will gewinnen. Und das heißt, egal, auch wenn es mir scheiße geht, ja, ich rolle aus meinem Bett und ich mache, was ich machen muss, um zu gewinnen. So.
Ja, das ist gut. Das sagt Kasim auch immer. Weil ich jetzt so viel. Kasim, ich will jetzt Kasim sagen. Er hat einen Beibach, dass es Kasim ist. Kasim,
ist Kasim?
Sagt das auch immer. Ja, Kasim, ja, das hat er irgendwann mal.
Für Jahre hat er.
Hat er nie korrigiert.
Ja, hat er nie korrigiert. Was ist da los?
Nee, genau.
Kasim.
Hat er nie korrigiert. Und sagt er, man spricht das Kasim. Ja.
Ja, ich glaube, jetzt, wo er wieder in Deutschland ist, war er mal zu Hause bei Mama und die hat gesagt, ey, hör mal auf, dass die Leute dich Kasim nennen, ja, der Name ist Kasim.
Das könnte sein, das ist wie mit Magne Sotscha, das habe ich auch, das hat er beim Super Bowl aufgeklärt, wie man richtig ausspricht und 100 Jahre falsch eingeprägt. Mies.
Kasims türkische Onkel haben gesagt, ey, sag mir mal, dass die deinen Namen richtig sagen.
Hier. So nämlich, der Name muss richtig ausgesprochen werden, aber der sagt auch immer, das Wichtigste ist Routine, weil Motivation vergeht. Und da ist auch ein wunderbares Ding, weil ich da noch den Bogen schließen kann, weil ich habe dieses Jahr das erste Mal, neben Jimmy Garoppolo ist ja mein zweiter Blindspot auf Quarterback-Position Aaron Rodgers, deshalb habe ich mir Hard Knocks mit den New York Jets angeguckt und da war tatsächlich in der Ehenfolge, das war ganz cool, Robert Saleh macht einen motivierenden Eindruck. Jetzt shade ich, da musst du ja nichts zu sagen, aber wenn man sich den Kollegen Gannon von den Arizona Cardinals anguckt, in den Videos, die im Internet sind, also Saleh oder Gannon, ich weiß, wer mein Anführer wird. Das, glaube ich, muss ich wirklich sagen. Also der Unterschied ist spürbar. Und der hat seine vier Level of Competitors genannt. Commanders, Competitors, Contenders oder Survivors. Und das müsst ihr euch mal angucken. Das ist bestimmt auch im Internet zu finden. Folge 2 war das. Und er beschreibt da Dinge und das eine Level, nämlich der Contender, der wird nur durch externe Sachen motiviert. Und er sagt aber, das reicht nicht. Wenn die Motivation, die nimmt ab, die führt dich nicht zum Erfolg. Und deshalb sind Routinen wichtig. Und vielleicht ist deshalb dieses Credo mit dem Gewinn, das ist das, was in deinem Kopf tatsächlich die Hauptrolle spielt, also, und was dich durch die Saison trägt.
So zwei Sachen, die ich dir geben kann. Zum einen, was Head Coaches angeht, ja, und Motivation und dies, das und das andere. Verschiedene Coaches haben verschiedene Persönlichkeiten. Ja?
Mhm.
Und jemand wie Coach Saleh, der ist eben einfach eine sehr, sehr starke, sehr große Persönlichkeit. Für mich ist es wichtiger, also für mich ist der Style von Coach nicht so wichtig. Was für mich wichtiger ist, dass ich sagen kann, hey, dieser Coach ist, wer er wirklich ist. Ja, also es ist für mich wichtiger, dass der Coach wirklich so ist, wie wenn du ein bisschen Stranger Dude bist, ja, der irgendwie komische Sachen sagt, dann ist es auch okay, aber dann sei das. So, ich meine, das beste Beispiel, gerade ihr alle Leute in den Medien, ihr liebt den Head Coach von den Miami Dolphins. Der sagt den ganzen Tag lauter komische Sachen, aber er ist, wer er ist. Er ist real, so. Er ist auf seine Art und Weise er selber. Und das ist das Wichtigste, um eine Gruppe an NFL-Dudes, eine Gruppe an Männern anzuführen, ist, dass du selber sein kannst. Egal, ob das jetzt ein bisschen komischer, korksiger Typ ist, ja, verquirkter Typ, oder einfach ein stahlharter Leader of Men, ja, oder ein Motivator, oder ein funny Dude. Sei einfach du selber, ja. Du kannst ein grumpy Dude sein, ja, osteuropäisch geprägt oder eben sehr lustig. Solange du selber bist, ist alles in Ordnung.
Oh, Grumpy Dude, osteuropäisch geprägt, osteuropäisch interpretiert mit Militär, muss Bill Belichick sein, könnt ihr selber drüber nachdenken, ob wir den meinen. Mike McDaniel, aber wirklich, kann ich dir sagen, auch bei uns in der Redaktion, bei RAN war das immer so ein Thema, da gab es ein paar Leute und ich würde sagen, das kann ich sogar mit der Demografie sagen, ältere Leute haben mir gesagt, niemals kann der da Headcoach im Lockerroom sein, der redet so unstrukturiert, der redet so komische Sachen, aber das ist interessant, wenn du gerade sagst, als ein aktiver Profisportler, dass die Authentizität, ein schlimmes, überstrapaziertes Wort, aber dass die tatsächlich am wichtigsten ist, das nehme ich mit. Mike McDaniel, der Miami Dolphins Coach, stimmt. Ich muss sofort bei deiner Beschreibung gerade an Thomas Tuchel denken, weil der mir so vorkommt. Der kommt mir mega authentisch vor. Eine Menge Leute haten den und sagen, komischer Vogel. Ich denke immer so, okay, krass, er ist komisch, bestimmt, aber er ist für mich authentisch. Ich kann mir vorstellen, dass der Leute mitzieht.
Beispiel aus dem College Football wäre so jemand wie Mike Leach. Oh. Ja, auch ja. Ja, so ein Head Coach, ein bisschen mit seinen exzentrisch, ja, aber der halt sein Ding macht. Wer ist dieser Coach in Deutschland beim Fußball? Glaube ich, Hoffenheim? Nagelsmann?
Nagelsmann, genau. Ja, der war bei Bayern, der war der Vorgänger von Thomas Tuchel. Genau.
Okay. Vielleicht, ich meine jemand anders. Ich weiß nicht, ob es der Freiburg. Ich glaube, es ist der Freiburger.
Ach, du meinst Christian Streich bei Freiburg.
Ja, genau. Ja. Der auch so seine ganz eigene Art hat, aber halt einfach er selber ist. Und auf das jeden. Ist, glaube ich, das ist eben sehr wichtig.
Super spannend. Oh, wollen wir den Bogen, wie gesagt, wir schaffen nicht mal ein Drittel unserer Themen, aber alles den gut. Bogen müssen wir noch ziehen, weil Thema Coaches, das war nämlich das Thema, was ich, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, wo ich gesagt habe, sag mal, war das bei euch auch so ein Thema wie in meiner Timeline und wir hören einmal kurz den Coach von Colorado im College, ihr kennt ihn.
Thank you, Jesus, I'm so thankful right now. My son, man.
My pop right here.
My son, my other son. Yeah. Man, I'm loving these kids. Rick George for giving me this opportunity, man. This is a blessing. Everybody, Buff Nation, who supported us, and all the hood that had my back. I thank y'all. God, this is good. Woo!
Geil. Deion Sanders bei den Colorado Buffaloes. Der Mann, der jetzt da coacht, ein Team von anders. 80% neuer Spieler hat anders, wirklich. Der ist different, anders. Junge.
Anderes Level, Primetime, Showtime, okay?
Absolut.
Als verrückt. Spieler schon anders. Als Spieler Profi in zwei Sportligen gleichzeitig.
Stimmt. Ja,
als genau. Spieler Football gespielt und am selben Tag noch Baseball gespielt, okay? Offense und Defense gespielt, ja? Anders. Geht ins Coaching, ja? Fängt als Coach an bei einem sogenannten HBCU. Das sind Historical Black Universities and Colleges. Das sind die Universitäten, die in der USA noch vor 40, 50 Jahren die einzigen Unis waren, wo Schwarze in den USA zur Schule gehen konnten. Ja?
Ach krass. Okay.
Dementsprechend benachteiligt, was Funding angeht, was Geld angeht, was Marketing Opportunities angeht, was Fernsehverträge angeht. Die ganzen ehemaligen schwarzen NFL-Stars aus den Old Days, ja, die OGs, waren alle bei HBCUs, weil die bei den weißen Unis gar nicht hätten spielen dürfen oder gar nicht als Student hätten auflaufen können, ja. Wer sich ein bisschen mehr da reinarbeiten will in das Thema, ihr könnt euch College Football Hall of Fame anschauen, das Ganze ist auch located in Canton, Ohio, die ganze Info dazu. Aber es gibt in den USA bis heute eben diese Universitäten, die historisch nur von Schwarzen besucht wurden. Ja. Heutzutage ist das Ganze ein bisschen aufgeöffnet, aber wenn du die Enrollment Rates anschaust, diese Unis sind trotzdem 90-95% schwarz und dementsprechend meistens, was Funding, was Geld angeht, benachteiligt. Ja. Deion Sanders ist zu Jackson State gegangen, einem HBCU, hat dieses Programm von Irrelevanz und wirklich Misserfolg zum Frontpage von College Football befördert innerhalb von ein paar wenigen Jahren. Hat seine Söhne dorthin gebracht, hat es geschafft, dass ein 5-Sterne-Recruit, also jemand, der Alabama, Tennessee, Schulen mit Millionen Budgets bei sich anklopfen hatte, die ihm jetzt mit NIL bestimmt auch Millionen gezahlt hätten, um dort zur Schule zu gehen, hat es geschafft, ein Recruit für seine Schule zu gewinnen, dass er committed zu einem HBCU, was davor noch kein anderer 5-Sterne-Recruit gemacht hat. Ja. Es war ein kompletter Game-Changer, nicht nur für die Schule, sondern für alle HBCUs hier in den USA. Das hat die hat die Augen geöffnet für viele Recruits, dass viele Recruits gesagt haben, hey, warum nach Alabama gehen? Ja, ich weiß, ich bin talentiert. Lass mich für eine Schule spielen, die vielleicht meinen Leuten ein bisschen mehr bedeutet, ja, oder die ein bisschen mehr tut für meine Leute, ja. Und dieses Ding hat Deion Sanders innerhalb von ein paar wenigen Jahren aufgebaut. Der hat was gemacht, also das Content-Game, das er dort nach Jackson State gebracht hat. Ja, also die hatten die ganze Zeit irgendwelche Rapper bei den Spielen. Ja. Alles wurde aufgeleuchtet, jede Ansprache von ihm wurde gezeigt. Du hast gesehen, wie er die Jungs motiviert und mitreißt und wie er ihnen auch wirklich das Wissen vermittelt, das ich mir gewünscht hätte, am College zu haben, ja, als ich meinen Football-Weg angefangen habe. Ja. Also was der den Jungs beibringt, ist eben was ganz anderes, als was ich von vielen anderen großen Power-5-Head-Coaches mitkriege. Ja. Danach, nachdem er dieses Programm zu einer Championship gecoacht hat, hat er ein Angebot gekriegt von einer größeren Schule, einer Power-5-Schule, die Colorado Buffaloes. Colorado Buffaloes. Hat das alles angenommen, ist dort hingegangen und hat im Frühjahr beim ersten Team-Meeting gesagt, so, Jungs, ihr seid alle Pfeifen. So, darum wurde ich eingestellt. Ihr seid alle Pfeifen und ich werde mein Bestes geben, um euch alle aus diesem Gebäude auszusortieren. Viel Glück. Ich bringe meine Jungs mit von meiner Schule, ja, und wir werden sehen, wer von euch am Ende vom Frühjahr noch hier ist. So, ich glaube, 10 Jungs sind geblieben, 80 neue Spieler, ja?
Ja.
Unbelievable. Alle, die ganzen Medien hier in den USA, der Deion Sanders hat ja keine Ahnung, was er macht und unglaublich, Unverschämtheit mit seinen Recruits da von dieser HBCU-Schule.
Hat seinen Sohn wieder mitgebracht, sein Sohn ist der Quarterback.
Diese Jungs, die da aus dem HBCU kommen, der Talent wird im Power 5 nicht mithalten können und dies und das und jenes. Und im ersten Saisonspiel hauen die TCU Horned Frogs weg, die letztes Jahr ja noch um die National Championship mitgespielt haben. Ja?
Ja.
Also das zweitbeste College-Team, klar, die haben viel Talent verloren, dies und das.
Klar.
Aber die Leistung von seiner Mannschaft, von die Mannschaft, die er coacht, von seinem Sohn individuell, der für plus 500 Yards geworfen hat.
Ja, genau. Ja.
Unglaublich. Und wir können uns alle auf eine sehr interessante College-Football-Season freuen, weil die Deion Sanders Post-Game-Press-Conferences werden uns, glaube ich, dieses ganze Jahr einfach entertainen. Und ich freue mich sehr, ich bin gespannt, was da noch kommt.
Also das muss ich auch sagen, ich bin ehrlich, College-Football verfolge ich echt peripher, aber das hat mir Juice eingehaucht. Das ist einfach geil, den zu hören, geil, den zu sehen. Gibt doch schon die Lockerroom-Ansprachen von vor dem Spiel. Sucht mal nach Deion Sanders auf Twitter. Und er wurde gesigned von Colorado für 29,5 Millionen. Und dann hat jemand in der Verantwortung gesagt, wir haben das Geld noch nicht, aber ich weiß, wir werden es irgendwann haben. Und er hat 28 Millionen eingesammelt durch Tickets, die haben eine Saisoneröffnung gemacht, da war das ganze Stadion ausverkauft. Einfach nur, weil Deion Sanders gesagt hat, Leute, wir machen eine Saisoneröffnung. Der Typ ist anders und der Typ, du hast es gerade so schön beschrieben, der lässt Leute an sich selber glauben. Und zwar durch die Lebensgeschichte, die er geschrieben hat, durch die Lebensgeschichte, die er immer noch schreibt. Und also, das ist wirklich eine Geschichte. Damit muss man aber auch sagen, finde ich, dass College Football echt jetzt mittlerweile, NIL ist quasi die Grundlage dafür, dass Spieler auch Geld verdienen dürfen am College. Das ist schon echt eine Mini-NFL jetzt, mehr denn je, richtig? Also Teams wechseln die Conference wegen den TV-Verträgen, es wird die Playoff-Erweiterung stattfinden, also tatsächlich wird das eigentlich wie eine zweite professionelle Liga, so wie es gerade ist.
Ja, das also das so. College, die College-Football-Landschaft verändert sich natürlich, die Conferences verschieben sich auch gerade viel, es wird immer professioneller, es ist immer noch ein bisschen ein wilder Westen gerade, was da abgeht am College, ja, also jeder kann da irgendwie den Kids irgendwas erzählen und irgendwie versuchen Geld zu machen, mal sehen, was damit passiert, aber auf jeden Fall auf dem Feld weiß ich, dass es bei Colorado einiges Spannendes geben wird.
Aber hallo.
Bei Tennessee, meiner alten Schule natürlich auch. Die Jungs sehen auch sehr, sehr stabil aus. Bin ich auch gespannt.
Yes.
Aber du hast gerade über ausverkauft gesprochen, ja?
Oh ja.
Und da haben wir doch direkt die Transition hier noch zum letzten Themenblock, ja?
Let's go.
ELF. European League of Football. Ja, das war dein Sommer sozusagen. Ja,
das war mein Sommer, absolut.
Du warst den ganzen Sommer in der ELF unterwegs. Wie fühlt es sich an? Was ist das Feeling? Was ist der Vibe?
Also erstmal für mich persönlich hartester Sommer meines Lebens. Das ist wirklich, ich kann nicht immer nur sagen, ich habe wirklich Spaß dabei, aber es ist einfach, es ist ein Pain. 2 Tage häufig am Wochenende unterwegs. Ich habe echt gefühlt, also immer eine 6-Tage-Woche, manchmal eine 7-Tage-Woche gehabt. Ich bin einfach drowning. Ich bin einfach so kaputt davon. Jetzt fangen die Playoffs an. Das bleibt für mich erstmal so. Bei mir stapeln sich die Zettel, Rechnung nicht bezahlt. Hier irgendwas vom Amt in Königs Wusterhausen, wo ich gar nicht mehr lebe.
In Deutschland kommt das Ganze halt auch erstmal per Post, ja. Und du musst irgendwie einen Brief aufmachen und irgendwie was zurückschreiben, ausdrucken, Briefmarke kaufen, Digga.
Exakt. Du kriegst schon Mails, oder was?
Ja, also in den USA ist alles digital, Mann. Also ob jetzt von Strom und Gas, Rechnung oder was, nirgendwo muss ich irgendwo einen Brief mal aufmachen oder anfassen. Ja, das ist alles online mit App. Alles hat eine App. So,
Digitalisierung hat mir die Bundesregierung versprochen. Ja, dann war das kein Geld mehr da. Schade.
War doch
schade.
Mehr.
Komm,
schade.
Nächstes Mal.
Schade, nächstes Mal.
Ey, aber ELF, ich muss wirklich sagen, das war vor der Saison meine Lieblingsstory und am Ende kann ich die Lieblingsstory jetzt noch verfolgen, weil ich bin Sonntag auf der Waldau, an der Waldau, im Stadion mit dem tollen Fernsehturm. Yeah, yeah, yeah.
Let's
weil
go.
Die Stuttgart Search in den Playoffs sind. Letztes Jahr 0 Siege und ich habe bei uns immer in der Redaktion gepusht und habe gesagt, Leute, das ist einfach die geilste Story. Das ist ein bisschen Deion Sanders Story, weil da kommen 30% vom besten German Football League Team aus Schwäbisch Hall nach Stuttgart. Und das ist die Frage, die ja immer so ein bisschen unterschwellig war. Ja, die ELF erzählt, alle erzählen, die ELF ist die beste Liga in Europa. Wie gut sind denn die heimischen Ligen noch? Ja gut, wir sehen's. Ein Team, was kein Spiel gewonnen hat, kriegt den Coach, den Defensive Coordinator, den Quarterback, ein paar Keyplayer und auf einmal stehen sie in den Playoffs. Das ist für mich eine richtig geile Geschichte. Dazu erstmal eine Gratulation, denn du bist Part-Time-Owner der Stuttgart Search. Nicht jeder weiß es. Investment lohnt sich.
Yes, sir.
Lieber
yes,
Rolex, sir. Oder Stuttgart Search. Welches Investment ist besser?
Let's go. So, ja, also ihr als Teil der Ownership in Stuttgart kann ich natürlich sagen, ich bin sehr happy mit der Leistung der Mannschaft dieses Jahr. Bei so einem ELF-Team dabei zu sein, Digga, das ist nicht für weiche Knochen, ja. Also was es an Investment von Kohle bedeutet, von Zeit, Nerven, ist anders, ja. Und ich glaube, viele Leute, besonders Leute im Netz, ja, gelegentlich lese ich ab und zu ein paar schlechte Takes auf Twitter hier und da, die Leute verstehen, glaube ich, echt nicht, was es eben bedeutet, so eine professionelle Liga zu leiten und zu führen. Ja.
Ja.
Und da so ein erfolgreiches Jahr zu haben, wie wir hier in Stuttgart, ist einfach ein Blessing. Ja. Coach Sanders hat es gesagt, thank you Jesus. Ja, das war mein Gefühl dieses ganze Jahr. Jedes Spiel, fast jedes Spiel gewonnen. Zwei Jahren, wo alles falsch gelaufen ist. Auch nochmal eine Case Study für was ich davor gesagt habe. Ja. Was fixt alle deine Probleme? Gewinnen. Ja, du brauchst Sponsoren, gewinnen. Ja, du willst Spieler und neue Coaches holen, gewinnen. Ja, du willst Leute für den Sport begeistern in der Stadt, du willst das Stadion ausverkaufen, gewinnen löst alle Probleme. Ja, ich denke, wir hatten eine turbulente, aber spannende ELF-Season. Es gab ja ein paar Probleme mit Franchises und so weiter, dass wir sind noch nicht durch, ja. Das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern mit dieser Liga, ja. Wir müssen als Franchise-Owner weiter hart arbeiten, die Leute für unsere Mannschaften und unseren Sport zu begeistern. Die ganzen Medienleute, die ganzen Leute, die Podcasts zu dem Thema machen, ja. Shoutout an euch alle, weil ihr macht eigentlich die Fußarbeit, auf der so eine Liga dann am Ende steht, ja. Und eine Liga, es kann keine Liga sein ohne Fans, ohne dass Leute sich dafür interessieren, die Spieler kennenzulernen. Ich habe neulich zum ersten Mal einen Podcast gehört, wo ein ELF-Spieler interviewt wurde, ja. Shoutout an Louis Geier von den Scorpions, der war irgendwo bei der Konkurrenz im Podcast.
Frech,
den
aber
Namen
gut.
Ist vergessen, ja. Ja, aber Hammer.
Podcast oder was? Nee, keine Ahnung, egal. Ich habe nicht gesehen, wo Louis Geier war, aber auf jeden Fall stabiler Junge.
Ja, ich glaube, war glaub bei Footballerei oder sowas, ja. Aber ein Hammer-Podcast, ja, und ich denke, das sind eben die kleinen Indikatoren, dass es in die richtige Richtung geht. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, du bist auf der Waldau für das nächste Game. Ich denke, dieses Playoff-Spiel wird alle bisherigen Formate sprengen. Ja. Der Hype ist da, die Spannung ist da. Ich hoffe natürlich, dass meine Mannschaft all the way geht dieses Jahr. Ja. Eine Mannschaft, die schon fest nicht dabei ist, ist Björn seine Mannschaft, oder? Also die Björn.
Also für mich sind sie fest nicht dabei, aber sie dürfen nochmal spielen. Shoutout an der Stelle kurz
spielen.
Luis Geier. 859 Yards, 7 Touchdowns, 47 Receptions. Tatsächlich einer der besten deutschen Receiver in dieser Liga. Also
hausgemacht, self-made.
Ja.
Self-made. Aus Deutschland. Ehemaliger Fußballkicker, hat mit Football angefangen, ist zu den Scorpions gewechselt. Er und Marcel Dabo haben sich jeden Tag im Training gebettelt, waren dann beim ersten Jahr von der Search mit da dabei, ja, dieses toughe Jahr miterlebt, sind beide Rookie of the Year geworden. Und jetzt ist er echt einfach ein Veteran dieser Liga, auf den du dich verlassen kannst. Ja, Mann, hast du recht. Schau da an, Louis.
Worauf ich mich verlassen konnte, war, dass Berlin Thunder ins Bett gepuppt hat, wenn ich sie gesehen habe. ich guck gerade in die Statistiken und sehe Robin Wilczek, drittbester Receiver nach Yards in dieser Liga. Ey, Junge, ich kann mir nicht erklären, wo der die Yards gemacht hat, weil ich habe sie dreimal live gesehen, zweimal im Stadion. Und ich muss wirklich sagen, dieses Team hat offensiv, Björn, ich liebe dich, aber offensiv habt ihr nichts in den Playoffs verloren gehabt. Das war wirklich eine Vollkatastrophe, immer wann ich sie gesehen habe. In Hamburg, da war Donovan Isom noch als Quarterback. Der hat sich dann verletzt, euer eigentlicher Starter.
Ich weiß nicht, was liegt. Vielleicht haben die Jungs in der Liga dieses Jahr einfach das Skript nicht richtig gelesen. Ja? Also normalerweise sagt das Skript ja immer, dass Björn und Coach und Patrick seine Mannschaften immer gewinnen müssen. Ja?
Immer gewinnen.
Irgendwie wurde das Skript dieses Jahr nicht so gefolgt. Ja?
Das Skript hat bis hierher funktioniert, weil sie sind in den Playoffs, aber jetzt wird richtig gehatet. Dafür war im Skript schon eine Menge gut geschrieben worden, muss ich sagen. Also 15 beste Rush-Offense. Ich habe mir gerade die Rankings aufgemacht. 15 beste Rush-Offense. Total Nummer 12. Das ist besser, als ich erwartet habe. Wie auch immer, haben sie aber in der letzten Woche gegen Hamburg gewonnen. Pick 6, direkt im dritten Pass von Moritz Mark leider. Und also ich kann mir nicht vorstellen, unter irgendwelchen Umständen, dass Berlin Thunder das Playoff-Spiel gegen die Frankfurt Galaxy gewinnt. Das würde mich wirklich hart wundern. Die Stuttgart Search hingegen, da gebe ich dir voll recht. Die sehe ich auch. Also die sehe ich auf jeden Fall mit einer guten Chance gegen Wroclaw. Das ist ihr Gegner. Und dann kommt es halt drauf an, wer im anderen Baum quasi weiterkommt. Wobei sie sind Dritter. Also spielen sie auf jeden Fall gegen die Vienna Vikings, die ebenfalls wie Rheinfire ungeschlagen durch die Saison gegangen sind. Also das wird spannend. Wobei man schon sagen muss, ich habe jetzt Rheinfire ein paar Mal gesehen, es ist krass, wie überlegen die sind. Einfach deshalb, weil die Offense-Line so stark ist. Jadrian Clark hat wirklich YOLO. Der hat beste Leben da hinter der O-Line. Das ist sehr beeindruckend und das sagen auch immer alle Coaches. Mit so einer O-Line auf dem Niveau bist du einfach so krass überlegen, dass du schon sehr schwer zu schlagen sein wirst. Sind wir mal gespannt, ob das noch passiert in der ELF. Den Abschluss machen wir nochmal einen Bogen zur NFL, denn ich will wissen, dein Super Bowl-Tipp, beziehungsweise deine Favoriten oder deine größte Enttäuschung, kann auch sowas sein. Also irgendein Nugget zu den anderen Teams, wo du sagst, Mensch, jo, das ist ein Team, die könnte da dieses Jahr auf der Mattscheibe haben.
Meinst du für die NFL oder für die ELF?
Für die NFL, ja.
Ist schwer, aber ich würde sagen, ihr habt alle das Vergnügen, dass ihr jetzt zweimal dieses Jahr die Chance kriegt, dass ich gegen Kasim seinen alten Coach spielen werde. Coach Sean Payton ist jetzt bei uns in der Conference, bei den Broncos.
Exactly. Das ist gleich euer erstes Spiel, 10. September.
Ja. Genau, Week 1, let's go, baby. Sehr gespannt darauf. Du weißt natürlich, was für ein Kaliber Coach das ist, schon viele Jahre in dieser Liga. Sehr gespannt darauf.
Dann sag mir mal eine Sache, das hört hier keiner. Ich will irgendwas wissen über die Denver Broncos, was euer Gamebook schon gesagt hat. Wo sind sie vielleicht besonders gut, was wird schwer oder wo sind sie vielleicht anfällig?
Insgesamt, also aggressiv, wenn sie so spielen, wie man eine Mannschaft von Sean Payton kennt, sehr aggressiv in der Defense, Haufen talentierte Spieler, sehr aggressiv auch im Special Teams. Ja? Viele, wenn ich sage aggressiv, ist es schwer vielleicht für die Leute sich vorzustellen, was ich genau meine damit. Aber es ist, du siehst das Mindset, das von den Coaches eingefordert wird, von den Spielern, in wie sie dich attackieren, wie sie Blocks annehmen, ja, wie sie Downhill spielen, ja, zum Ball rennen, wie viele Leute um den Ball drumherum sind jedes Mal, wie viele Leute nach dem Ball schlagen jedes Mal. Also auf jeden Fall eine der aggressiveren Gruppen, die wir dieses Jahr sehen werden. Und große Task, aber sehr gespannt. Und was willst du mehr als Woche 1 gegen Division-Gegner spielen? So kommst du direkt auf den Football-Geschmack, ja, so kommt die Energie direkt zurück. ja, Mann, ich bin hype.
Ey, ich glaube.
Das ist doch Time, Digga. Wir sind wieder drüber schon, Digga.
Wir sind richtig drüber. Stunde wir sind dabei. Richtig drüber. Sean Payton, Aggressivität, ich glaube, das war tatsächlich der Super Bowl, den sie gewonnen haben, als er aus der Halftime mit einem Onside-Kick gekommen ist. Also Thema Aggressivität im Special Team, Sean Payton, der ist nicht shy. Also der nimmt sich selber ernst. Ist schon mit dem Onside-Kick im Super Bowl aus der Halftime gekommen. Ja, geil, gegen die Denver Broncos. Okay, ich sag dir die Jets und Aaron Rodgers. Das wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Aaron Rodgers vor 2 Jahren und vor 3 Jahren noch MVP war. Der hat 2 der 3 letzten Seasons mit dem MVP abgeschlossen. Der Typ hat ein bisschen oder redet gerne Unsinn. Ich glaube, er provoziert auch mittlerweile bewusst, weil er gerne die Media mitnimmt. Aber Football spielen nicht verlernt. Und deshalb mein Tipp, dass die Jets dieses Jahr weit kommen. Bin ich gerade gespannt. Ja gut, dann würde ich sagen, das war doch ein Auftakt, wo wir beide sehr viel Energie hatten und sehr viel zu erzählen hatten. Ja, nicht so viel von dem abgearbeitet haben, was wir uns auf dem Zettel geschrieben haben, aber das können wir ja nach der ersten Woche nochmal besprechen. Auftakt gegen die Denver Broncos, dann Buffalo, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers. You better win the first game, Junge. Das wird ein harter Start. Ich drücke die Daumen und sage die letzten Worte. Machst du wieder? Ich würde sagen, oder?
Behalten wir mal bei.
Let's go, baby.
Letzte Worte zur ersten Folge. Hört auf zu versuchen. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Wenn du sagst, ich versuche, gibst du dir selber schon einen mentalen Ausweg. Darum, entweder du machst oder du machst es nicht und wir machen dieses Jahr. Also, bis dahin. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.